Okay, auch die sind alle in Urlaub. Dann können wir es auf Deutsch tun. Übrigens, der Martin ist Holländer. Und für die, die, ja gut, aber für die, die es nicht gehört haben, ja. Dies nun sage ich, Paulus, und beschwöre euch im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert im Denken, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit in Habgier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen ablegen sollt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr erneuert werden sollt in dem Geist eurer Gesinnung und dass ihr den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum, indem ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt keinen Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und schaffe mit eigenen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas abgeben kann. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das, was, wo es not tut, gut ist zur Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und herzlich und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich sage in diesem Text, ich bete. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch diesen Texten, diesen Brief von Paulus an den Ephesern, Weisung gibst, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen. Danke dafür. Danke, dass du uns aber auch deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir wirklich verstehen, wie du es meinst. Damit wir aber auch die richtige Grundlage haben und wenn wir es nicht haben, wir uns da vielleicht aufmerksam drauf gemacht werden. Da, wo wir es haben, aufmerksam gemacht werden, dass wir dementsprechend anfangen zu handeln, zu wandeln. So bitten wir dich darum, dass du uns nun durch diese Weisung stärkst und uns Gnade gibst zum Reden und zum Hören. In deinen guten Namen, Herr Jesus Christus, bete ich. Amen. Ja, die kritischen Leser oder Mitleser haben wahrscheinlich festgestellt, dass hier und da Abweichungen sind. Ich habe den Text und da gehe ich immer so durch. Manchmal in mir Richtung Luther und manchmal ein bisschen mehr Elbefelder. So übersetzt, sodass einfach auch den Urtext oder das, was gesagt werden will, meiner Meinung nach am besten rüberkommt. Bei manchen fehlt irgendetwas oder wird nicht so deutlich, wie ich meine. Und ich habe versucht, das jetzt herauszustellen. Deswegen kleine Abweichungen hier und dort auf einen Urtext. Am meisten habe ich den Elbefelder genommen, aber hier und da, wie gesagt, den Luther und andere Aussagen von Auslegern mit einfließen lassen. Nun, um eine Einführung zu bringen über den Epheserbrief, und das ist unbedingt notwendig, das kann ich jetzt nicht tun, aber muss man wissen, dass die Grundlage gelegt wurde, indem in den ersten drei Kapiteln belehrend deutlich gemacht wurde, wie Gott nun Menschen errettete. Eine wunderbare Sache. Nun, da ist die Rede von dieser Stellung des Gläubigen in Christus, wie er dahin kommt, wie er zum Wiedergeburt kommt. All diese Dinge sind nun in den nächsten, in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes, den nächsten drei Kapiteln, Voraussetzung, diese Grundlage, eben diese Stellung des Gläubigen in Christus. Und das ist in den Kapiteln 4 bis 6, da geht es um praktische Anwendung, die Praxis der Gläubigen in dem Herrn, die Ermahnungen, aber nochmals gesagt, es ist ausdrücklich an Gläubigen in dem Herrn, in Jesus Christus geschrieben. Nicht, dass jetzt anderen da gar nichts mit anfangen sollen, denn diese Anweisungen sind, ja, man könnte sagen, auch allgemein sehr gute Anweisungen, aber wir sollten es nicht so verstehen, dass wenn wir anfangen, diese Anweisungen zu befolgen, wir dann allmählich zu Christen werden. Dann haben wir das Ganze nicht verstanden. Das Christsein hat ihren Anfang in einer Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung bietet er uns klar, was notwendig ist zur Erlösung. Und das liegt alles an seiner Seite. Da können wir selbst nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen. Wenn wir das falsch verstehen, dann fangen wir an, Christsein zu spielen, indem wir diese Regeln hören und lesen und anfangen zu versuchen, das zu tun, und dann merken wir schon bald, oh, wir scheitern. Oder da kommt heraus, was auch in vielen Gemeinden häufig der Fall ist, dass dann eine gewisse Gesetzlichkeit auftritt, dass man sagt, oh, pass auf hier und das darfst du nicht und so weiter. So ist das nicht gemeint. Das geschieht dann, wenn die Grundlage nicht stimmt. Wenn das der Fall ist und man dann verhärtet, muss man zurückkehren. Man könnte sagen, hier im Falle des Epheserbriefes zu den ersten drei Kapiteln. Wir waren vor einer Woche jetzt in Holland, in Amsterdam, und haben Unterricht gegeben an Jugendlichen, meist Englischsprechenden aus Amerika, aus Holland. Einige waren Mädchen da aus Holland. Und sie war sehr kritisch. Wir hatten ja etwas gesagt über Yoga. Ja gut, das ist ein bisschen diese Thematik, die wir häufig ansprechen. Und da waren auch welche, die das machten und so weiter. Und nun war sie ganz begeistert, oder nee, beleidigt. Weil es gab ja welche in ihrer Gegend oder was denn auch, oder anderen, die da was machten, und man meinte doch, das könnte man doch miteinander kombinieren. Und es war ein Hickfack, ein Diskussion. Mädchen, junges Mädchen, Holländerin, eigentlich hübsch, aber indem sie so kritisch wurde, wurde ihr Gesicht fast zu einem Fratze. Sie war so bitter. Und sie sagte so, ja, sie sei christlich erzogen. Und sie sagte, nun hat sie schon so viel gehört, was man nicht tun und lassen solle. Und nun wolle sie nicht mehr hören von irgendjemandem, Prediger oder was auch immer, dass man etwas lassen solle. Bloß das nicht. Ich war ganz verbissen da drin. Ich konnte es verstehen, denn es ist ja tatsächlich in manchen Gemeinden so, dass so eine Haltung rüberkommt. Das ist nicht ganz leicht. Gleich auch vielleicht in der Erziehung bei Eltern. Aber ich versuche dir dann deutlich zu machen, dass es zwei Seiten gibt und dass man die unterschiedlichen Texte nicht durcheinander mischen soll. Das heißt, Jesus hat das auch angeboten, indem er das Evangelium darreichte. Er hat gesagt, das ist ein Geschenk. Dazu kannst du nichts dazu beitragen. Das betrifft die Erlösung, was komplett Gottes Werk ist. Andere Teil bezieht sich auf die Nachfolge. Auch die Nachfolge bedarf einer Entscheidung. Ich könnte sagen, erlöst, hauptsächlich so, obwohl es so nicht gemeint ist. Aber vielen handeln so. Und sie steckte so ein bisschen fest auf diesem Punkt und wollte auf jeden Fall wieder nur Ermutigendes, Schönes hören, wie wenn sie noch nicht ganz bekehrt war. Wie wenn sie den Schritt zur Nachfolge, wozu auch Ermahnungen gehören, Zurechtweisungen und so weiter, noch nicht machen konnte oder wollte. Und das ist mir wichtig, dass wir das jetzt verstehen, weil sonst kommen wir hier, wenn wir diesen Texten nachlesen, nicht auf einen Nenner. Ich wollte jetzt noch das Lied, was häufig bei Evangelisationen gespielt oder gesungen wird, zum Ende singen, aber weil es keinen Text gab, hat es keinen Sinn, weil die wenigsten vielleicht diesen Texten können. Aber es heißt da in dem Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das bezieht sich auf die Erlösung. Die Erlösung wird angeboten und wir brauchen nichts an Bedingungen zu erfüllen, um dieses annehmen zu können. Auf jeden Zeitpunkt, auf jeden Punkt unseres Lebens, wie böse wir auch drauf sind, können wir genau das annehmen. Und dann heißt es in der nächsten Strophe, Jesus, mit dir oder in dir, muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ist es richtig? Ja? Muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das bezieht sich nun auf diese Grundlage. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Es heißt von da an, dass ich nun Jesus angenommen habe, findet ein Veränderungsprozess statt. In der Begleitung von Jesus, in der Beziehung, die er selber uns anbietet und die wir zunächst mal angenommen haben. Nun, das angenommen haben ist nun Voraussetzung zu dem, was wir jetzt hier miteinander betrachten. Der neue Wandel hat jetzt dann, man könnte sagen, in diesem Text ihren Anfang, da wird sie konkret beschrieben, zunächst mal in drei Teilen eingeteilt. Zunächst mal der neue Wandel im Gegensatz zum Einst der Heiden und dann im zweiten Teil der neue Wandel als Folge der Neugeburt oder Wiedergeburt und dann der neue Wandel konkret gelebt. Nun, dieser neue Wandel wird ab Kapitel 4 nun angeboten, man könnte sagen angesprochen. In Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, Paulus, spricht so, er war im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Berufung. Und da fängt es ja so an. Es gab eine Berufung, die kam so im Leben, ohne Vorbedingungen, und dann müssen wir anfangen, demnach würdig zu wandeln. Und dann in Vers 17 eben diese Aussage, dies nun sage ich und beschwöre euch im Herrn. Eine ganz starke Aussage. Paulus greift hier, man könnte sagen, den Bundesschluss zwischen Jesus und uns auf. Deswegen ein Schwur darauf. Ich beschwöre euch, ihr müsst das verstehen, ihr seid einen Bund angegangen und nun macht weiter. Und der beschwört ihnen und sagt dann, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Nun, das erste, Vers 1 war positiv, würdig die Berufung. Zweite, nun pass auf und schaut erstmal danach, wie die Heiden nun wandeln. Und dann sagt konkret, nein, nicht mehr so. Und dazu gehört tatsächlich eine ganze Menge. Wenn du es falsch aufnimmst, du darfst nicht so leben wie die Heiden. Und dann kommt ein ganzer Ratterplan, wie die Heiden eben leben. Das ist, wenn man es in den falschen Hals bekommt und nur das gesetzlich aufnimmt. Aber vielmehr, positiv gesehen, würdig zu wandeln der Berufung, heißt automatisch nicht mehr so zu wandeln wie die Heiden wandeln, weil sie in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Das heißt, was Paulus hier in den ersten Versen ab Vers 17 tut, ist, dass er, man könnte sagen, einen scharfen Kontrast darstellt zu dem Heidentum. Wir sind nun an eine andere Seite gekommen und nun beschreibt er als Kontrast erstmal die andere Seite. Nun, das ist tatsächlich häufig sehr schwer. Wenn man in der Medizin, wenn man auch Dinge im Körper prüfen muss, muss man häufig erstmal Kontrastmittel schlucken. Und durch dieses Mittel werden Dinge, die normal nicht sichtbar sind, nun sichtbar gemacht. Stück weit macht Paulus das hier auch. Er macht eine ganz scharfe Aufnahme und beschreibt nun das Heidentum, wo wir alle vorher darin lebten, denn niemand wird als Christ geboren. Wie sehr er auch christlich erzogen ist, aber Christ werden ist eine bewusste und klare Aufnahme des Herrn Jesus willentlich in unser Leben. Nun, das fängt dann irgendwann an, wenn wir es wollen und es ihm dann ausdrücklich sagen, ja, Herr Jesus, Ich will mit dir leben. Ich lasse mich darauf ein. Ich möchte zu deiner Gemeinde gehören. Ich möchte Teil deines Erlösungsplanes sein. Dann entsteht dieser Kontrast. Paulus lässt noch ein bisschen Mittel einflößen. Kontrastmittel. Man schreibt weiterhin eben diese Heiden, sie sind verfinstert in Denken, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit in Habgier. Nun wollen wir das mal ein bisschen betrachten, eben diese erste Sache, weil es ist wichtig, selber für uns auch diesen Kontrast immer wieder in Erinnerung zu rufen, denn dazu brauchen wir Mittel. Laufen wir einfach in Herborn oder in Seelbach auf der Straße, sehen wir rein äußerlich nicht den Unterschied zwischen uns Christen und Nichtchristen. Das kann man äußerlich nicht sehen. Da muss Kontrastmittel reingeflößt werden. Dann können wir sehen. Und das tut das Wort Gottes. Er sagt, die Heiden sind verfinstert im Denken oder am Verstand. Sie sind entfremdet vom Leben Gottes. Und lass mal sehen, diese verfinstert im Verstand. Gemeint sind alle Weisen. Paulus sagt, 1. Korinther 1,20, wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und da spricht er über das Kreuz, was in den Augen der Welt keinen Sinn macht. Das Kreuz, wo Jesus, den Sohn Gottes, dann starb, um die Beziehung, und man könnte sagen, den Weg zu Gott, den Vater, durch ihn freizumachen. Und davon ist in jeder Weisheit dieser Welt nicht die Rede. Und da kann man noch so weise sein. Weise meint man zu sein, indem man versucht, alles zu beherrschen, alles zu bespitzeln. Wir kennen diese ganze Geschichte mit dem Snowden, der übrigens jetzt gesagt bekommt von den USA, dass er keine Todesstrafe bekommt. Herrlich zu wissen, wenn man zurückgeht. Welcome home, würde man sagen. Nun, das wird nicht schön mit ihm abgehen, wenn er dennoch zurückgehen würde. Wir wissen, wie geisteskrank diese Welt ist. Es heißt, dass alle Regierungen das eigentlich nicht mit Menschen ihres eigenen Landes tun dürfen. Was tun die nun? Die Deutschen bespitzeln den Amerikanern, die Amerikaner den Deutschen und dann tauschen sie gegenseitig die Taten aus. Ist das nicht weise? Das ist die Weisheit dieser Welt. So geht man vor. Nun, wir müssen sehen, dass die Beschreibung von Paulus dermaßen stark ist, dass er eigentlich sagt, die ganze Welt ist geisteskrank. Gehören in eine Irrenanstalt. Und wenn wir eine Irre sehen, kann ich viel mit anfangen. Aber normale Menschen sehen wir kein Irrtum an. Aber geistlich gesehen irren sie. Geistlich gesehen gehörten sie in eine Irrenanstalt. Das ist eigentlich die Beschreibung. Denn sie sind im Denken, im Verstand verfinstert, weil eine Entfremdung vom Leben Gottes stattgefunden hat. Gott ist ja die Quelle, ihr Schöpfer. Und weil diese Beziehung noch nicht mehr da ist, ist auch der Verstand in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind abgestumpft am Gewissen. Nun, das ist die Situation, nochmal näher betrachtet, eben diese Entfremdung vom Leben Gottes. Und das ist wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Das ist wegen der Verstockung oder Verhärtung ihres Herzens. Nun, immer wieder macht Jesus sogar seine Jünger klar, als sie nicht glauben, als sie nicht vertrauen. Sie haben gesehen durch mächtigen Zeichen, sie waren dabei, sie konnten es tatsächlich mit eigenen Augen sehen, dass Jesus Menschen heilte, Toten auferweckte, Dämonen austrieb, das heißt, irrige Geister wegscheuchte. Aber sie glaubten dennoch nicht und stellten immer wieder geistlich gesehen dumme Fragen. Und da sagt Jesus ihnen: Habt ihr euer Herz verhärtet? Glaubt ihr noch nicht, nämlich dass ich es bin? Und dass ich, während ich sogar bei euch bin, euch gut versorgen werde? Und das hat er bis zum Ende seines Lebens getan, auch danach, weil er dann seinen Heiligen Geist gesandt hat, seine Jünger zu begleiten, auf eine Art und Weise, die auch die Welt nicht versteht. Aber die Herzen auch häufig der Jünger waren damals schon verstockt oder verhärtet. Die Unwissenheit ist etwas, ja, was eigentlich von Anfang der Welt oder nach dem Sündenfall durch und durch da war. Und da sagt Paulus in einer Predigt in Athen, Apostelgeschichte 17, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Und dann sandte er seinen Sohn. Und dann wird gesagt, nun gebietet Gott jetzt den Menschen, dass sie alle, überall Buße tun sollen. Buße. Das ist den schlichten Aufruf. Unwissenheit ist nicht mehr nötig. Entfremden von Leben Gottes nicht mehr nötig, weil das Leben Gottes in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Wir müssen uns dazu beziehen. Und dann werden wir geistlich gesehen zu Wissenden und können diesen Anweisungen von da an in einen richtigen Geist, in ein richtiges Herz verstehen. Sie, die Heiden und Nationen, sind drittens abgestumpft am Gewissen. Nun haben Kinder vielleicht den Anfang noch ein feines Gewissen, lässt das nach, indem sie anfangen zu sündigen, sich daran gewöhnen und vielleicht noch belächelt werden oder sagen, dass die Eltern noch Beifall klatschen, was heute getan wird, wenn sie irgendwas tun, was sie nicht tun sollten. Hahaha, ha, ha, wie nett, der Kleine. Und so wird ihr Gewissen immer mehr abgestumpft. Und sie werden immer weniger verstehen, was es heißt, denn Gewissen ist auch von Gott gegeben. Und in diesen abgestumpften Gewissen haben sie sich der Ausschweifung hingegeben. Und das ist vielleicht auch wiederum übertrieben vielleicht gesagt. Denn alle haben es nicht getan. Es gibt ja auch anständige Leute. Gestern hatten wir auch ein Gespräch mit jemand hier von der Kaserne. Und meinte, also, ja, es gibt ja welche anständige Leute und es gibt unanständige Leute. Aber wo die Grenze zu ziehen ist, ist schwer zu sagen. Nun, sie haben die Ausschweifung sich hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit in Habgier. Vorgestern war auf der Radio, Fernseher, dass Mick Jagger 70 Jahre alt wurde. Und es wurde gesagt, er wird wie eine Legende gesehen. Der Mann hat das bis zum Exzess gelebt. Ausschweifung, Unreinheit, alles, was diese Welt zu bieten hat. Und darin ist er wirklich eine Legende. Und vielen gehen mit seinen Songs und Grölen, I can get no satisfaction. Yes. Nun, das ist, was die Welt tut. Sie tun es alles, sie schweifen aus, sie machen alles mit an Sex, an Drugs, an Rock'n'Roll, was es auch immer alles gibt. Und dann haben sie noch keine Befriedigung. Denn das befriedigt letztendlich nicht. Es lockt immer mehr Sehnsuchten hervor. Es ist endlos. Man fängt an zu befriedigen und man wird süchtig. Einen furchtbaren Kreislauf. Nun, das ist eben die Beschreibung der Dinge dieser Welt. Wir leben hier ja auf ein Gelände, frühes Militärgelände. Und die grundliche Lage, das man könnte die gesetzliche Lage, ist so marode hier. Hier gibt es zum Beispiel einen Bebauungsplan, der Lug und Trug ist. Wenn das auffliegt, dann gibt es keinen Bebauungsplan hier, zum Beispiel. Nun, dann gibt es hier also Menschen, die sich gegenseitig verfeinden, aber das hat alles einen Anfang irgendwie in komplett korrupte Geschichten, wo irgendwelche Menschen sich die Sacke voll gemacht haben mit Geld und das sind hochstehende Leute in der Politik. Und wenn das auffliegt, nun ist es so, dass es schon so weit ist, dass niemand sich daran traut, weil die Leute sind hochstehend und die werden ja jetzt dazu. Das ist einfach die Grundlage von diesem Gelände alleine schon. Das ist so korrupt hier, wir wissen gar nicht, wo wir drauf leben hier. Nun, ich will euch da nicht mehr belasten, aber das ist einfach, wie die Welt ist. Die Welt ist marode. Man tut irgendwelche Dinge, um für sich selbst die Taschen voll zu stecken. Und wie es hier auch heißt, jede Unreinheit, Ungerechtigkeit mit Habgier möchte für sich haben. Mehr, mehr, mehr. Und das ist die Geschichte. Die Grundlage von, man könnte ja sagen, jedes Grundstück. Jedes Haus, das Reichtum, diese Welt. Wir sind als Christen, und da kommen wir noch darauf, in den Text, die dann folgt, anders ausgerichtet. Und das ist die Grundlage. Und ich habe es vielleicht noch schwach gesagt, ich habe so mal ein bisschen nachgelesen bei früheren Predigern, und die könnten das mit viel mehr Würze noch sagen. Manchmal denke ich, wie sind wir lau geworden? Die können diese Dinge ausführen und sagen, Leute, 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 es ist sowas von korrupt und böse, diese ganze Welt. Das ist die Sicht Gottes. Das ist, wenn das Kontrastmittel des Wortes Gottes hier rein geflößt wird und uns deutlich macht, was eigentlich hier regiert oder wer regiert. Satan. Nun, der neue Wandel nun als Folge der Neugeburt soll nun beschrieben werden. Ist ja schon stattgefunden. Das ist ja die Voraussetzung. Wir haben Jesus angefangen, aufgenommen. So schreibt ja Paulus an den Ephesern. Und dann will er nochmal beschreiben, was genau stattfand. Eben diese Neugeburt, diese Wiedergeburt. Und da geht es folgendermaßen mit vor, Vers 20. Ihr aber, das aber groß geschrieben, aber, nicht so wie die Heiden. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Nicht so könnte sich darauf beziehen, nicht wie die Heiden, aber vielleicht so, wie wenn ihr meinen würdet, ihr habt Christus angenommen und könnt auch noch ein bisschen wie die Heiden leben. So nicht. Also da gibt es kein und. Das heißt ein bisschen Heidentum, ein bisschen Christentum. Das ist sehr dumm. Ihr habt ihn doch gehört. Und nun wird die Grundlage gelegt. Ihr habt Jesus doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr. Nun, diesen Versen zunächst mal deutlich gemacht, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, aber ihr habt ihn kennengelernt. Nachdem ihr gehört habt und nachdem ihr danach von ihm gelehrt worden seid. Denn wenn wir ihn aufgenommen haben, nachdem wir von ihm gehört haben, ihn kennengelernt haben, werden wir auch automatisch von ihm gelehrt. Er hört nicht auf bei dem Punkt der Aufnahme, bei dem Punkt der Geburt. Das wäre, wenn man ein Baby einfach gebärt und dann es zappeln lässt. Nein, man nährt das Baby. Das ist einfach übertragen, das, was geistig gesehen auch der Herr macht. Es geht eigentlich gar nicht, dass wir nur geboren werden, nur die Erlösung annehmen. Wir müssen durchgehen. Er will uns weiter lehren und deutlich machen, wo es darum geht. Und nun die Wahrheit in Jesus, dass ihr. Entschuldigung. In den alten Menschen, dass ihr den alten Menschen ablegen sollt und dass ihr erneuert werden sollt in dem Geist eurer Gesinnung und dass ihr den neuen Menschen anziehen sollt. Verkürzt, ich gehe noch den einzelnen Dingen konkret nach. Aber vielleicht erstmal, um deutlich zu machen, was nun im Programm des Herrn Jesus gemacht werden soll. In Römer 12, Vers 2 finden wir eine recht bekannte Aussage, die eigentlich genau das Gleiche aussagt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. So übersetzt das Elberfelder. Und das ist aktiv. Das sollen wir tun. Wir Christen. Wir sollen nicht uns der Welt gleichstellen. Wir sollen nicht eine Kombination von Heidentum und Christentum leben. Wir sollen uns darum bemühen, dass wir nicht gemäß den Gedanken und Abläufen dieser Welt handeln. Natürlich ist hier Innerliches angesprochen. Wir können äußerlich nicht alles anders machen. Auch wir Christen haben Häuser, auch wir fahren ein Auto und gehen arbeiten und so weiter. Aber die Haltung dazu ist ein ganz anderes, wenn es gut ist. Und das sollen wir uns klar, im Klaren darüber sein. Und in dem Sinne immer wieder dieses Kontrastmittel uns einflößen lassen. Wir sollen also aktiv uns daran beteiligen, nicht gleichförmig diese Welt zu sein, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist passiv. Das ist etwas, was wir nicht tun können. Was Gott tut, er verwandelt unsere Sinne. Und er gibt uns neue Sinne. Nicht die Sinne, die diese Welt, die die Dinge dieser Welt betrachten und all das für uns haben wollen, sondern in gewissen Sinnen Sinne, die übersinnlich sind, die die Sache Gottes anfangen wahrzunehmen und auch anfangen, wichtiger zu nehmen als die sichtbaren Dinge dieser Welt. Denn wir schauen, sagt Paulus an anderer Stelle, nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Scheint ein Widerspruch zu sein, aber durch das Wort Gottes ist das Unsichtbare unsichtbar gemacht worden. Und indem wir uns damit beschäftigen, dürfen wir daran Anteil haben. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Nun, das könnt ihr auf Grundlage dieser neuen Sinnen machen, die euch geschenkt werden, und da sollt ihr wiederum aktiv werden. Das heißt, zweimal aktiv, einmal passiv. Und das finden wir hier auch vor in Epheser 4, Vers 22 bis 24. Wir sollen ablegen den alten Menschen, das ist aktiv. Das sind wir diejenigen, die es tun sollen. Dann sollen wir uns erneuern lassen, passiv. Das tut Gott. Wir können darauf vertrauen, und das ist ein Glaubensschritt, weil an dem wir das Alte ablegen, kann Glaube stattdessen als wichtigster Faktor aufsteigen und uns dadurch in Verbindung mit Gott auf seine Veränderung, seine Erneuerung, die er an uns geschehen lässt, einlassen. Dann sollen wir wiederum aktiv werden auf diese Grundlage. Wir sollen anlegen, das Neue, oder anziehen. Wiederum, zweimal aktiv, einmal passiv. Beachten wir genau das, denn häufig beten wir dies falsch. Das heißt, wir beten in einem Sinne, wie wenn Gott alles tun müsste und wir gar nichts. Herr, schenk, dass ich mich verändere. Ist ein falsches Gebet, verstehen wir. Wir sollen zunächst tätig sein, das Alte, das heißt, die weltliche, die heidnische Sache, die Dinge, die Menschen dieser Welt tun, die nicht gläubig sind, sollen wir nicht gleichförmig sein. Das sollen wir ablegen. Das sollen wir wie alte Klamotten ausziehen. Das ist, wo wir aktiv werden können, wenn wir gar nicht wissen, was wir tun sollen. Das tut Gott nicht. Dann schenkt er daraufhin diese Erneuerung. Das tut er. Sicherlich. Wenn wir den ersten, man könnte sagen, Schritt der Aktivität hier anlegen. Nochmals gesehen, erinnern wir uns auf Grundlage der Erlösung, die uns schon geschenkt ist. Nicht wie wenn wir wieder was tun müssen, um uns zu erlösen. Verstehen wir? Sonst macht das keinen Sinn. Das alles an Christen geschrieben. Nochmals, in den einzelnen Dingen hier vorgehen, das hier, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen ablegen soll, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Nun, hier wird noch kurz einmal in einem Satz gesagt, diese betrügerischen Begierden gründen sich auf den alten Sinnen, den physischen Sinnen, und das für sich haben wollen, diese Begierden. Man könnte sagen, dass was hier geschieht in Christus wie eine Art Taufvorgang ist. Und häufig wird das genau auch mit der Taufe verglichen. Es ist eigentlich so gedacht, das ist eigentlich die Symbolik der Taufe. Übrigens, wir haben ja in ein paar Wochen eine Taufe, in 3-4 Wochen. Also wer da dabei ist, sich zu überlegen, also höre gut zu, es geht um Folgendes. Der Täufling kommt, bevor er sich ins Wasser begibt, man könnte sagen, geistliche Seelen mit alten Klamotten. Und dann, bevor er ins Wasser geht, tut er diese alten Klamotten ausziehen. Also könnt ihr es durchaus auch so praktizieren. Der älteste Klamotten tut er an, wenn er hinkommt zum Gottesdienst, darf noch einmal, danach nicht mehr. Übertragend gesehen. Denn die werden ausgezogen. Und dann geht es ins Wasser. Und das ist dann der nächste Schritt. Man sagt damit aus, indem man das ablegt, dass diese betrügerischen Begierden nun also nicht mehr uns regieren sollen. Das ist der alte Mensch. Nun wollen wir ins Wasser steigen und er steht im Wasser, können wir sagen, und nun soll da symbolisch gesehen, übertragen gesehen, eine Erneuerung stattfindet, indem er in das Wasser untertaucht oder untergetaucht wird. Er drückt damit die Tatsache einer Erneuerung aus. Denn die Taufe ist ja, man könnte sagen, eine Besiegelung des Glaubens. Es ist nicht eine Sache, die vorher geschieht. Wir kommen eigentlich laut der Bibel erst zum Glauben. Das heißt, wir nehmen Jesus auf und dann lassen wir uns bewusst und willentlich taufen, weil wir sagen, der unsichtbare und der sichtbare Welt damit aus, nun gehören wir nicht mehr dieser Welt, wir gehören Gott. Gott ist unser Vater, geistlich gesehen, und das ist uns sehr, sehr wichtig, das Allerwichtigste im Leben geworden. Nun, diese Erneuerung findet nun statt, indem Täufling nun, nachdem wir vielleicht noch sein zum Glauben gekommen sein, das wird auch hier praktiziert, bezeugt, wird er untergetaucht und wird auf den Namen, auf die Person Jesu Christi getauft. Wunderbar, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Er wird neu gemacht. Das heißt, was ihm bei dem Sündenfall verloren gegangen ist, nämlich die Gottebenbildlichkeit, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, das ist durch den Sündenfall für alle Menschheit kaputt gegangen. Jedes kleine Kind, was geboren wird, ist sofort in dieser Lage, ist von Gott getrennt, ist in dem Sinne nicht gottebenbildlich, sondern Adam oder Eva ebenbildlich. Das ist die Realität. Und das hat, man könnte sagen, die Gottesbeziehung zerstört. Nun wird ihm das neu gegeben. Die Gottesebenbildlichkeit. Das heißt im Geiste der Gesinnung. Das heißt damit auch die neue Sinnen in ihn hineingelegt, dass er anfängt, wie ein Kindlein, das sind erstmal ganz kleine Schritte, zu verstehen, was die Dinge Gottes angeht. Und dann das Dritte, dass ihr den neuen Menschen anziehen sollt. Nun, früher wurde in einem Taufprozess, dann auch nachdem der Täufling unter Wasser gegangen ist, nachher neue Kleider angezogen. Weiße Kleider, Taufkleider, um diese Erneuerung zum Ausdruck zu bringen. Nun ist er aus dem Wasser ausgestiegen und hat den Menschen, den neuen Menschen angezogen, indem er, übertragen gesehen, diese neue weiße Taufkleider angezogen hat. Eine wunderbare Symbolik, die uns hier beschrieben wird. Die Taufe, so wie diese Verse, drücken konkret aus. Und auch wir, wenn wir getauft werden, drücken genau das Gleiche damit auf, wenn es gut ist, wenn wir es richtig verstanden haben. Dass der alte Mensch unverbesserlich ist. Dass wir nicht durch eine allmähliche Besserung, sondern nur durch eine völlige Umkehr aller Gedanken und Sinnen unseres Herzens zum, man könnte sagen, Glauben kommen können, verändert werden können. Wir schaffen das nicht. Wir müssen, man könnte sagen, kapitulieren, aufgeben, sagen, nein, ich packe es nicht. Das drücke ich da aus. Und bitte damit um diese Erneuerung, die Gott wirklich gibt den Glaubenden, und dann um das Anziehen des Neuen. Das heißt dann um eine Umwälzung des ganzen Lebens. Nun, hier geht es darum, dass eben diese neue Menschen nach Gott geschaffen ist, dass es eben diese Gottebenbildlichkeit, wahrhaftiger Gerechtigkeit ist den neuen Menschen innewohnend und wahrhafter Heiligkeit. Nun, hier fängt dann das Prozess der Heiligung an. Und da wird der neue Mensch angesprochen, der geistliche Christ. Watchman Nee, ein chinesischer Prediger, hat ein Buch oder mehrere Bücher zu dieser Thematik geschrieben, der geistliche Christ. Nun, hier hat er von dem dreifache Natur, der Menschen, Geist, also Körper, Seele und Geist geschrieben, hier noch ein bisschen näher. Es ist interessant, was er hier so deutlich macht, dass die Botschaft von außen natürlich durch das Fleischliche reinkommen muss, also durch die Pforte des Ohres. Es fängt an durch Hören. Hören. Und da geht es dann rein und setzt sich, da man könnte sagen, auf die Grenze zu der Seele in den Erinnerungen fest, wenn wir es aufnehmen, wenn es uns wichtig wird, wenn das Gehörte uns verinnerlicht, dann wird es allmählich auch zu einer Erinnerung. Und diese Erinnerung verfestigt so, je mehr Informationen wir über diese Neugeburt über Jesus bekommen. Und dann geht es durch in den Geist, in den innersten Gebrauch, in der Bereich des Menschen, durch die Pforte des Willens. Wir müssen wollen, wir müssen bejahen. Das ist kein passiver Prozess. Wir müssen in dem Sinne willentlich sagen Ja. Und Paulus sagt auch, dass wir das willentlich Ja sagen auch mit dem Munde ausdrücken sollen. Nicht nur so, ja, irgendwie ist das geschehen. So sind viele Menschen, die das meinen, weil sie dann irgendwie eine Zugehörigkeit ansprechen, aber das ist so nicht gemeint. Es muss etwas in uns geschehen oder in uns geboren werden. Den Heiligen Geist kommt im Zentrum, wenn wir das willentlich bejahen. Das ist der neue Mensch. Und nun wird diesen Wandel konkret gelebt werden. Einzelnen Aussagen nun dazu, könnt ihr noch? Ihr seid ganz erfrischt und erneuert, ist es so? Hä? Am liebsten hätte ich ja eine große Wasserspritze und so. Hä? Würde euch auch gut tun. Also. Vielleicht sollen wir das hier mal einrichten. Also, darum. Man könnte sagen, die nächsten 7 Punkte haben alle diesen also verschiedene gucken auf die Uhr, 7 Punkte in 10 Minuten. Naja, wir schauen, jeder Punkt eine Minute, dann, ne? 1,5 Minuten. Also, darum, 7-mal darum, auf diese Grundlage, ja nochmals wiederum, deswegen habe ich gesagt, man kann es schlecht auseinanderziehen, diesen Text, weil man muss die Grundlage legen. Wenn ich jetzt hier dann aufhören würde, dann muss ich das nächste Mal wieder das alles wiederholen, damit wir zu diesem Punkt darum kommen. Ja? Also deswegen mache ich das noch zu Ende, okay? Indem ihr die Lüge abgelebt habt, das heißt, das ist ein Geschehen, ihr legt ab, zieht aus den alten Menschen, redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Der Psalmist, Psalm 116, Vers 10, sagt doch tatsächlich, alle Menschen sind Lügner. Alle Menschen. Übertreibt er nicht, der Bursche? Paulus meint dasselbe. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, sind wir notorische Lügner. Das heißt, wir tun alles so ein bisschen verändert dastehen. Vielleicht ein bisschen zu unseren Gunsten. Wie leicht geht das? Es geht so leicht, dass wir es gar nicht mehr merken. Am Anfang, als ich noch klein war, dann hatte ich immer so ein Birnen, wenn ich etwas aussagte, wo ich spürte, dass es nicht ganz richtig war. So ein Birne. Aber jetzt kann ich sagen, ohne dass ich überhaupt ein bisschen Farbe bekomme. Ja? So abgestumpft werden wir dann. Aber nun sagt aber der Herr oder sein Geist in mir, pass auf Martin, das war nicht richtig. Manchmal hilft auch meine Frau oder andere Menschen in der Gemeinde. Also das ist eine große Hilfe. Diese Stimmen brauchen wir. Auch untereinander, weil Paulus hier auch sagt, denn wir sind untereinander Glieder. Das ist eine ganz andere Aussage. Also wir sollen nicht nur die Wahrheit reden, weil es uns besser tut. Natürlich tut es uns auch besser. Das würde die Welt wieder sagen. Wir schlagen uns durch und nun reden wir die Wahrheit. Und das ist eigentlich allgemein auch besser, die Wahrheit zu reden als die Lüge. Aber die Grundlage ist ein ganz anderes. Denn wir sind untereinander Glieder. Das heißt, hier wird die Gemeinschaft angesprochen. Paulus möchte klar machen, dass die Lüge die größte Störung eines gesunden Organismus ist. Das zerstört jede Lebensbewegung im Organismus, eine furchtbare Sache. Und deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu tun. Darum redet Wahrheit. Zweitens, zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Nun, wir müssen wissen, dass es ja in jeder Gemeinde natürlich irgendwelche kritische Menschen sind, die leichter soll oder scharf oder Zunge haben. Und auch hier, das gehört auch dazu. Auch kritische Hörer, die da immer sagen, so und so nicht oder was. Und sie können recht haben, sie können nicht recht haben, wir können darüber reden. In unserer Gemeinde kann man einiges an Bewegungen wahrnehmen und sind auch vielen Gesprächen gelaufen in diesem Spannung. Ja? Red die Wahrheit, das können wir machen, das sollen wir machen. Und wenn wir es feststellen, irgendwie ist vielleicht die Unwahrheit geredet worden, ist es wichtig, das gerade zu stellen. Aber pass auf, dass wir nicht uns so sehr reinsteigen zum zweiten Punkt in Zorn und dabei sündigen. Nun, Zorn wird allgemein als eine negative Qualität gesehen. Diese Aussage ist an Christen geschrieben. Gemeint sein wird ein heiliger Zorn. Ein Zorn um wirkliche Ungerechtigkeit, die wir vielleicht bei einem anderen Bruder oder Schwester wahrnehmen. Das mag es sein. Oder allgemein auch in den Gemeinden ein heiliger Zorn. Wir wissen diese Geschichte Jesu, wo er den Tempel räumte. Die Menschen mit Peitschen herausschlug. Ein heiliger Zorn ergriff Jesus. Es war nicht so, dass Jesus nur lieb und nett war. Er hatte diesen heiligen Zorn. Er sündigte dabei nicht. Nun, was kann das heißen? Hier darf nicht etwas Persönliches im Mittelpunkt sein. Eine persönliche Verletzung oder ein Beleidigtsein. Ein eigenes Erregtsein. Wir sollen sehr, sehr aufpassen, wenn wir zürnen. Und auch diese Aussage gehört dazu, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, Zorn kann auch gerecht sein, auch angebracht. Aber wenn wir es zu lang herauszögern, ist es eine furchtbare Situation. Und gibt drittens darum dem Teufel keinen Raum. Wie wenn wir durch Zorn vielleicht auch die Kombination dem Teufel Raum geben. Wie wenn wir eher selbstsicher sind und nicht Christus sicher. Nicht uns in Jesus demütig beugen und bergen und abwarten, wo und wann der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht manche Dinge auch in einer Gemeinde oder wo auch immer zu sagen. Wir sollen Christus sicher sein, immer in dieser Beziehung zu ihm. Darum viertens, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr ab und schaffe mit eigenen Händen das Gute. Nun auch hier wiederum eine wunderbare Sache, wie Paulus seelsorgerlich vorgeht. Offensichtlich gab es in der Gemeinde in Ephesus damals fast eine Gewohnheit, fast gesellschaftlich angenommen, dass Stehlen nicht ganz so schlimm ist. Wir waren in Tansania, da war es auch der Fall. Wenn man nicht erwischt wird, kann man ruhig stehlen. Auch Christen machen das. Das wird zu einer Gewohnheitssünde. Und das ist dann so eingefleischt, dass es schwierig ist, das rauszukriegen. Und solche werden hier angesprochen. Aber das Interessante ist, dass Paulus nicht verbissen reagiert. Da können wir richtig bitter werden, wenn eine Anzahl solcher Leute in der Gemeinde sind und irgendwo immer so den Beamer fehlt und dann die Computer fehlen und so weiter, immer wieder neu kaufen, verstehen wir. Nun, das ist ja grob ausgesagt, ja? Aber in manchen Gemeinden laufen solche Dinge, ja? Es geht auch um kleinere Dinge, ja? Aber fehlen Dinge. Nun sagt Paulus, aber er sagt sofort daraufhin das Positive. Welchen Seelsorge ist Paulus hier? Er geht sofort hin zu dem Verhalten, wie wir an den Tag legen sollen als Christen. Nämlich selbst zu schaffen mit eigenen Händen. Und das nicht nur, damit wir uns wieder bereichern. Hier wird ein Arbeitsmoral angesprochen, wo es vielmehr darum geht, das Gute zu schaffen, das Gute zu tun, dass das wichtiger ist, als viel Geld zu verdienen. Das heißt, wenn wir irgendwie angestellt sind, dass wir vielmehr Gott gegenüber Verantwortung schuldig sind. dass wir so gut, wie es in unserer Möglichkeit ist, schaffen, das Gute. Der Chef wird es auch sehen. Aber das ist nicht unsere Motivation. Wir sollen selbst eine richtige, eine gute Arbeitsmoral haben. Vielleicht gerade etwas mehr wie die Welt. Einfach, weil wir wissen, Gott schaut zu. Nicht nur als Punkt, oh wei, wir sind immer beobachtet, sondern vielmehr, dass es uns Freude macht, durch richtige Arbeit Gott zu ehren. Und zweitens, den Bedürftigen dann sogar was abgeben zu können. Eine wunderbare Sache. Auch ich habe früher geklaut. Ich habe nicht jetzt in Läden geklaut, aber ich habe das Arbeitsamt beklaut, indem ich also Geld genommen habe, während ich nebenbei noch anderes gearbeitet habe. Da ging eine ganze Menge Geld mit um. Man kann ja sagen, also ich war ja intelligent und vielen meinen ja, wenn man intelligent wird, dann sündigt man nicht so viel. Leute, die Intelligenten, die sündigen viel schlimmer. Das fällt nicht so auf. Die tun das anständig. Aber da geht viel mehr Geld dabei rum, als die Dieben in den Läden was klauen. Ja? Da geht viel Geld drauf. Und da müssen wir jetzt einmal sehen, das ist die Verdorbenheit dieser Welt. Darum fühlt es kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, wo es not tut. Also hier habe ich die Übersetzung ein bisschen angepasst, weil auch hier wiederum Paulus Art der Seelsorger die Gemeinde angesprochen ist. Ein faules Wort allgemein. Jesus tut das schon zum Ausdruck bringen. Das heißt, pass auf, jedes unnütze Wort aus deinem Munde wird gerichtet werden. Jesus richtet das konkret und beschreibt das auch. Faule Worte schon ganz und gar. Aber Paulus geht sofort auch zu dem anderen über, zu dem Positiven. Was sollen wir dann wohl tun? Welche Worte bauen auf? Bauen, erbauen die Gemeinde. Das heißt, da, wo es Not tut, ist jemand gestorben. Wir gehen zu dem Hinterbliebenen. Da tut es Not. Und wir lassen uns von dem Herrn ein Wort schenken. Nicht zu viel, denn es soll nicht aufdringlich sein, es soll einfach erbauen. Denn da ist Zerbruch im Herzen und da sind so viele kleine Nöte, Depressionen, Arbeitslosigkeit. Da braucht es manchmal Ermutigung, Hilfe. Und das zur rechten Zeit, eine richtige Stelle. Das sollen wir tun mit unserem Mund. Und es soll dann den Hörenden Gnade geben. Es soll ermutigt werden, trotz seiner misslichen Lage, doch etwas von Gottes Gnade wieder in sein Herzen aufkommen zu lassen. Das ist eine missliche Lage, wenn wir sprechen von Mark, der da im Krankenhaus leidet, der dennoch diesen Blick hat, aber auch wiederum immer wieder ermutigt werden soll durch ermutigende Worte von Geschwistern, die genau ihm da helfen. Es gibt den Hörenden Gnade. So meint es Paulus, dazu sollen wir unseren Mund einsetzen. Darum, sechster Punkt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Nun, der Heilige Geist leitet uns, hilft uns auch. Der Heilige Geist redet zu uns, gibt uns das richtige Wort an der richtigen Stelle zur Erbauung, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir ihn nicht durch faules Geschwätz, weltliche Rede, nur das um uns drehen, betrüben. Nein, der Heilige Geist hilft uns. Wir waren vor einiger Zeit in Bulgarien und wir durften Vorträge halten. Und ein Mann, der in Österreich gewohnt hat, ein Bulgar, hat uns übersetzt von Deutsch auf Bulgarisch. Und irgendwann, der war so überfleißig, der hat da eine Gemeinde gegründet. Und da meinte jemand zwischendurch, er müsste noch zu dem, was wir sagten, was zufügen. Und dann fing er an, ganze Geschichten zu erzählen und wir verstanden ja kein Bulgarisch. Was macht er nun? Und wir merkten, den Fluss des Heiligen Geistes war unterbrochen. Wir waren irritiert und irgendwie stockte das alles. Ich habe es zwischendurch kurz gesagt, wir haben gebetet und ein paar Tage später haben wir ihn darauf angesprochen. Das drückte ein bisschen auf unser Herz, das war irgendwie betrübend, auch für uns. auch wir waren ein klein bisschen, fühlte sich nicht so gut. Aber wir haben sie in Vorsicht, liebevoll, aber doch auch klar gesagt, da gingst du in die Irre. Und er reagierte vorbildlich. Also er hat da gesessen, hat gehört, hat kein Wort zur Verteidigung gesagt, hat es sich zu Herzen genommen und am Ende gesagt, danke, dass ihr mir das mitgeteilt habt. Sehen wir das in die Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen vorgehen sollen in der Gemeinde. Aber wir müssen um Weisheit beten, den richtigen Zeitpunkt abwarten, nicht sofort losgehen, weil das ist jetzt in diesem letzten darum gegeben. Alle Bitterkeit, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt alle Bosheit. Das kommt dabei heraus in den Gemeinden. Sehen wir mal zu, was Paulus hier alles anspricht. Er sagt, Bitterkeit, es fängt an in der Seele, dass ein Bruder, die Schwester in die Quere kommt. Oder Dinge tut, die wirklich nicht in Ordnung sind, nicht gemäß dem Wort Gottes. Es kann auch sein, dass ich selber irgendwie so sehr verstockt bin in einer Meinung und meine, die anderen müssen alle so denken wie ich. Nun, ich fress das zunächst in mich hinein. Aber das Wort Gottes sagt schon, dass Bitterkeit die Neigung hat, anderen in unserer Nähe zu verunreinigen. Nächste ist Grimm. Das heißt, die leicht erregbare Natur. Eine Natur, die so alle in uns steckt, denn wir haben von Natur aus nicht das, was Jesu Natur ist, nämlich Sanftmut und Demut. Das nur können wir von ihm lernen. Nun, das kommt dann dabei raus, wenn wir nicht die Sache bereinigen. Dann fangen wir an, wirklich zornig zu werden. Vielleicht tun wir es über eine andere Ecke oder jemand anders kriegt es ab. Vielleicht noch gar nicht die Person, die es abkriegen sollte, aber es kommt heraus, dieses Aufgestaute. Und dann wird noch ein bisschen mehr hinzugegeben. Dann kommt da sogar Geschrei, eine hemmungslose Lärmsucht dabei heraus. Leute, das geschieht doch alles in den Gemeinden. Ich habe schon bei Gesprächen gesessen, wo dieses Geschrei losging. Furchtbar. Wenn es dann wirklich auch noch in den richtigen Rahmen geschieht, kann man wieder miteinander zur Ruhe kommen und beten. Aber da brauchen wir Gnade. Aber das ist, wie die Seele funktioniert. Und da kommt letztendlich, wenn die Sache nicht vorher bereinigt ist, Lästerung. Das Wort, was da steht, ist Blasphemie. Es ist eigentlich Gotteslästerung dabei raus. Es kann sein, dass es inwendig oder auswendig tatsächlich anfange zu fluchen. Peinlich. Meine Beziehung zu Gott wird durch ein klein bisschen Bitterkeit völlig unterbrochen. Und das ist die Situation, wie unsere Seelen funktionieren. Und wir sitzen da und wir merken es gar nicht. So geht es in den Gemeinden. Nun, wir sollen darum, und da endet der Apostel Paulus mit, wir Christen, wie die wir wiedergeboren sind in dem Herrn Jesus Christus, nun gegeneinander freundlich und herzlich sein, einander vergeben, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Nun, eine so wichtige Sache, ich habe am Anfang diese Geschichte, diese junge Holländerin erzählt, was ihr fehlte war, dass sie ihre Eltern, ihre Erzieher vergab. Das fehlte ihr. Deswegen konnte sie nicht weiterkommen. Wir waren in den letzten paar Tagen beschäftigt, also bei uns ein Carport zu bauen. Also sehr harte Arbeit. Ich habe mir richtig reingegeben, so wie es geht, und alles vorgestrichen. Und da war noch ein Stück Holz, das muss auch noch gestrichen werden, bevor es gerade eingebaut wurde. Und dann habe ich das getan, und so wie auch der Dachdecker das gesagt hat. Also, und dann habe ich das genauso zusammengelegt, wie es reinbaut. Und der greift das an, erstmal mit seinem Touchen, alles dreckig wieder, also mein frisch gestrichene. Und dann tut er es darauf und dann sägt er das durch, auch noch zu kurz, dass es gar nicht mehr passte. Da packt er mir den Zorn. Leute, ich wusste, der Dachdecker, der war Christ, ja? Ich wusste das, ja? Der Christ. Also. Und ich habe es ihm gesagt. Ich habe gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe echt würzig zum Ausdruck gebracht, dass mir das alles nicht gefiel. Nun, ihm gefiel es auch nicht. Er schämte sich zu Tode. Er ist ja Fachmann, sogar Meister. Und er hat einen Fehler gemacht. War alles peinlich. Und dann merkte ich, also ich dachte, ich muss ihn mal ein bisschen lassen. Ich gehe an andere Stelle ein bisschen arbeiten. Und dann merkte ich so, wie diese Bitterkeit in meinem Herzen sich breit macht. Ich merkte irgendwie, mir macht es gar nicht mehr Spaß zu arbeiten. Leute, so geht das. Das ist so ein Leichtes. Vorher hat mir richtig Spaß gemacht, das alles zu machen. Und auf einmal, was tue ich hier eigentlich so? Und dann wusste ich, Martin, du musst ihm vergeben. Und dann bin ich herausgegangen, bin ich zu ihm gegangen. Dann habe ich gesagt, also, ich will es ihm vergeben, aber Sie müssen schon um Vergebung bitten, habe ich gesagt. Er ist ja Christ, ja, so. Das hat er sofort gesagt, verzeih mir. Ich sage, sie sagt, vergeben. Und am Ende habe ich noch einmal gesagt, vergeben, und mein Herz wäre hier frei. Und sein hoffentlich auch. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Prozessen angehen. Denn das verschmutzt. Nun, das ist eine kleine Situation in der Arbeit, und ich merke, wie das Herz verschmutzt. Wenn wir dann nicht freundlich und herzlich einander gegenüber sind und einander vergeben, dann wird die Gemeinschaft zerstört. Umso mehr in der Gemeinde. Wenn wir nicht zuhören können und wenn wir hier sitzen und nichts aufnehmen können, kann es sein, dass wir irgendetwas aufräumen müssen. Weil wir dumpf sind. Weil wir nicht das getan haben, was hier steht. Dass wir, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat, auch wir hingegangen sind, zu vergeben. Nun, das sind die Anweisungen, die Paulus den neuen Menschen zugibt. So sollen wir handeln. Aber nochmals gesagt, erinnert euch das. Nicht wie wenn das eine Reihe von Regeln wäre, die wir, wenn wir sie anwenden, eine allmähliche Besserung in unser Leben gibt. Erinnern wir uns, die Grundlage ist eine sofortige Buße und eine sofortige Umsetzung dieses, was wir erkannt haben. Wenn ich nicht hingegangen wäre zu dem Dachdecker und ihm das gesagt hätte, hätte das weiter in meine Seele gekrochen und hätte sich breit gemacht. Und hätte eine Last in meine Seele bedeutet. Nun, da müssen wir sofort gehorsam tun, das, was das Wort sagt. Das ist die Grundlage, die wir kennengelernt haben. Wir sollen uns nicht vermischen mit dem Heidentum, die auch sagen, wir haben doch Recht, den Meister auszuwischen, wenn er einen Fehler macht. Dazu haben wir Recht. Aber es versaut unsere eigenen Herzen. Okay, lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du solche klaren Anweisungen gibst. Aber du gibst sie wirklich an Menschen, die verstanden haben und die ja zum Glauben gekommen sind, die dich aufgenommen haben, die ja die auch wirklich dieses Leben von und mit dir wollen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, auch für die, die diesen konkreten Schritt noch nicht gemacht haben, noch nicht konkret willentlich mit dem Munde zum Ausdruck gebracht haben, dass du auch zu ihren Herzen sprichst und ihnen deutlich machst, wo du die Erneuerung ansetzt. Aber dass du auch uns, die wir vielleicht das schon gemacht haben, dich aufgenommen haben, diese richtige Bewegung gibst, dass wir den alten Klamotten ausziehen und uns von dir erneuern lassen. Den neuen Menschen nun wirklich mit ganz neuen Verhaltensweisen anziehen. Nicht zur Besserung des alten Menschen, sondern zum Ehre, zum Lobpreis deines Namens. Das wollen wir tun, miteinander, als Gemeinschaft. Dich loben und preisen für das, was du uns geboten hast und weiterhin bietest. Herr, ich bete in deinem Namen drum. Amen.